Back to the Future of AI. Eine Podcast-Zeitreise über künstliche Intelligenz in Unternehmen und Gesellschaft mit KI-Pionier Alexander Tam.
Heute begrüßen wir einen echten Treiber der digitalen Transformation im öffentlichen Sektor. Stefan Latuski ist seit August 2023 CIO der Bundesagentur für Arbeit und bereits seit 2021 Vorsitzender der Geschäftsführung des IT-Systemhauses der Bundesagentur. In dieser Rolle gestaltet er die Digitalisierung der größten deutschen Behörde mit direkter Wirkung für Millionen Bürgerinnen und Bürger. Vor seinem Wechsel in den öffentlichen Sektor war der Wirtschaftswissenschaftler 15 Jahre lang in verschiedenen IT-Führungspositionen bei Siemens tätig, zuletzt als CIO von Siemens Mobility. Mit seiner Erfahrung verbindet er technologische Exzellenz mit dem Anspruch, öffentlichen Mehrwert zu schaffen. Willkommen bei Back to the Future of AI, Stefan Latuski.
Ja, hi Stefan, ich freue mich riesig, dass das klappt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Back to the Future of AI. Und ich sage eigentlich immer, schön, dass du bei uns bist, aber diesmal ist ja anders, wie man sieht. Wir sind bei dir.
Ja, schön, dass ihr hier seid, Alex.
Ja, Back to the Future of AI. Ich bin total aufgeregt, nicht in den heimischen Hallen. Vielleicht erzähl einfach mal ein bisschen von dir. Ich sehe, du hast noch den Zipper vom vorherigen Arbeitgeber. Ja. Wie war so deine Reise zu IT, zu KI? Hm. Die meisten kennen dich ja wahrscheinlich, aber vielleicht einfach nochmal so ein bisschen deine Historie.
Ja, du, in der Tat war das, also dieses ganze IT-Thema eher so ein glücklicher oder unglücklicher Zufall, kannst du jetzt nennen, wie du willst. Also ich habe weder irgendwas IT-nahes studiert, noch hatte ich ehrlicherweise die feste Absicht, da mal zu landen. Ne? Nach meinem Studium habe ich bei einem mittelständischen Unternehmen angefangen im Controlling-Umfeld. Mhm. Und die sind irgendwie ein paar Monate, nachdem ich da angefangen habe, dann von meinem dann sehr langjährigen Arbeitgeber, nämlich von der Firma Siemens, gekauft worden. Und ich hatte in den ersten Monaten und Jahren auch dann da sozusagen die Aufgabe, diese ganze Integration im Sinne des M&A-Deals mit abwickeln zu dürfen. Und bin dann über die Schiene sozusagen lange Zeit bei Siemens im M&A-Umfeld unterwegs gewesen und habe halt Unternehmensankauf, Unternehmensverkauf irgendwie in der ganzen Welt machen dürfen. Also viele Jahre im Ausland gewesen, in Indien, China, Brasilien, you name it basically. Und witzigerweise, wenn du diese ganzen M&A-Deals hast, und die meisten davon waren tatsächlich Carve-Outs, also Siemens hat sich zu dem Zeitpunkt von sehr, sehr vielen Unternehmensanteilen irgendwie getrennt, eine der komplexesten und schwierigsten Workstreams war immer IT, ne? Weil du musst ja dann diese IT-Landschaft zerlegen und Verträge separieren, Aufbauorganisationen neu schneiden und weiß ja gar nicht, was da alles sozusagen an Themen irgendwie hochkommt. Und das ist irgendwie so ein bisschen haften geblieben, ne? Und als ich dann 2014 zurück nach Deutschland gekommen bin, musste ich mir dann irgendwie auch in der Company eine neue Beschäftigung suchen. Und dann hat man mir angeboten, hier in Nürnberg für den damaligen Industriesektor sozusagen die IT-Strategie machen zu sollen.
Cool.
Und so bin ich dann irgendwie vor 10, 11 Jahren in der IT gelandet und da dann eben auch nicht mehr weggekommen. Hab dann verschiedenste Rollen und Stationen bei der Siemens dann bis 2021 noch gemacht, war zuletzt da weltweit verantwortlich für die IT der Siemens Mobility, also Zugbau und Signaltechnik. Mhm. Wir haben den ICE zum Beispiel gebaut, als eins der bekanntesten Produkte. Und dann könnten wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast drüber drehen, jetzt, was die Beweggründe waren, dann da aufzuhören. Per Zufall, muss man sagen, dann im öffentlichen Sektor gelandet und mache das jetzt mittlerweile auch schon im vierten Jahr. Also die Zeit rennt tatsächlich, genau. Also so irgendwie über Umwege ehrlicherweise in die IT gekommen und auch keinen wirklichen Background da gehabt. AI, ich denke, wir reden da natürlich wahrscheinlich gleich noch sehr, sehr viel darüber, was das sozusagen im beruflichen Kontext alles mit sich bringt. Privat, muss ich sagen, noch gar nicht so lange her, vielleicht 2022, 2023, als so dieser Hype mit ChatGPT richtig losgegangen ist, hast du natürlich auch angefangen, das irgendwie auszuprobieren und für dich nutzen und mögen gelernt. Und ich habe dann ja 2024, genau, ist noch gar nicht so lange her, mich entschieden, irgendwie nochmal nebenbei studieren zu gehen. Mhm. Seitdem bin ich irgendwie Power-User, muss man schon sagen.
Was studierst du da noch nebenher?
Ich mache an der WHU in Kombination mit der Kellogg Northwestern University in Chicago Evanston so ein Executive MBA.
Genau. Und, weil du halt einfach wenig schlafen möchtest oder weil es so entspannt ist? Oder also wie kann man das nebenher noch schaffen?
Das ist schon ein wenig anstrengender, als ich gedacht habe, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe den zeitlichen Aufwand echt maximal unterschätzt. Das darf ich retrospektiv schon so sagen, weil es auch ein Präsenzstudium ist, also keine Online-Kurse oder sowas. Du bist halt dann wirklich permanent vor Ort und auch irgendwie in der ganzen Welt verteilt.
Also auch Reisen dann?
Ja. Ne? Also so 50% ist in Deutschland, die anderen 50% sind dann an irgendwelchen Global Hubs auf der ganzen Welt, also wirklich globally distributed. Und immer so im 4-6 Wochen Abstand hast du dann halt solche Präsenzphasen von ein paar Tagen. Habe ich also vom Zeitaufwand schon so ein bisschen unterschätzt. Aber mir war das trotzdem wichtig, einfach da nochmal was zu machen, weil man lernt ja nicht aus. Ne? Das ist ja schon so. Und Lifelong Learning ist irgendwie schon ein wichtiges Thema für mich. Ich habe ja dann 2024 diesen CIO Executive Award gewonnen. Mhm. Der war mit einem Teilstipendium verbunden. Mhm. Und in dem Zusammenhang war das dann für mich ehrlicherweise auch ein No-Brainer zu sagen, jetzt machst du das. Ne?
Cool. Mega cool. Ja, und was, vielleicht nochmal zurück, ist ganz witzig, mein Papa war sein ganzes Leben lang bei Siemens. Also ich kenne, habe immer so ein bisschen auch mitbekommen, gerade auch das Thema Carve-Out. Und der war damals in dieser Highcom-Telefoniesparte, die dann ja auch über Private Equity Richtung, ich glaube Unify oder so hieß es dann, ging. Und
ja, aber noch ein paar Schritte dazwischen, aber ja, genau.
Ja, genau, das stimmt, das waren einige Schritte dazwischen. Ja, aber da habe ich das auch alles immer so mitbekommen, als Kind schon mit Managed Service und mit den globalen Verträgen. Und irgendwann hat er dann bei uns als CEO angefangen, als sie das dann so ein bisschen zu bunt wurde. Genau. Aber wie war dann so dieser, also was würdest du sagen, war so der Common Denominator oder so, weshalb es dann eigentlich aus dem vielleicht Controlling oder M&A heraus Richtung IT gepasst hat? War das so eine Zahlenaffinität oder die Strukturen oder wo?
Weil weiß ich gar nicht, ob das jetzt irgendwie alles so betriebswirtschaftlich getrieben war oder so. Würde ich eher gar nicht so sagen. Also wahrscheinlich eine gewisse IT-Affinität für das Thema. Es kommt ja auch irgendwie eine gewisse Komplexität irgendwie damit einher, die du strukturieren darfst. Das fand ich immer irgendwie sehr spannend. Mhm. Und es ist halt einfach irgendwie ein super fancy Topic. Das muss man schon sagen. Also es macht ja Spaß. Ja? Und insofern...
Was macht dir da besonders Spaß? Oder was reizt dich an IT in general sozusagen?
Naja, du darfst dich auf der einen Seite kontinuierlich eigentlich mit der Zukunft beschäftigen. Du beschäftigst dich immer mit latest and greatest technologies. Das macht schon irgendwie Spaß. Du musst kontinuierlich irgendwie diese Überlegungen anstellen. Wie kann ich Technologie nutzen, um dem Unternehmen, der Organisation, der Behörde, whatsoever, eben dann auch wirklich echten Mehrwert daraus zu verschaffen. Und das finde ich schon super spannend, weil am Ende des Tages in einer IT-Organisation, mal vorausgesetzt, die hat einen gewissen Stellenwert in der Company, eigentlich alle Fäden zusammenlaufen. Es geht ja nichts mehr ohne. Ja. Also insofern ist das halt einfach eine ziemlich coole Rolle.
Das stimmt. Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen, weil du sagst, auch die Menschen. Ne? Also die Technologie ist ja das eine, aber auch eben die Integration und die Leute mitzunehmen. Ja. Da können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, vielleicht nochmal kurz zum Thema AI oder... Also war das dann bei dir so dieser ChatGPT-Moment, wie du es gesagt hast? Hattest du vorher schon Touchpoints, ich weiß nicht, zu Machine Learning oder?
Ja, also im beruflichen Kontext, klar, wir haben, 2017 oder sowas, ich kann dir das Jahr nicht mehr exakt sagen, bei der Siemens Mobility da schon relativ viel auch damit gemacht. Ne? Also wir haben damals mit IBM Watson noch angefangen, mal so ein System aufzubauen, wo wir Requirements Engineering AI-gestützt mitgemacht haben. Also das Grundprinzip des Geschäftsmodells bei der Siemens Mobility waren ja riesengroße Ausschreibungen. Ne? Also da kamen halt Tender rein, die hatten tausende von Seiten, wo dann halt irgendwie so ein Zug oder ein komplettes sozusagen Infrastrukturprojekt auch drin beschrieben waren. Tausende von Requirements, die dann sozusagen runterdokumentiert waren. Und dann ist eine riesen Sales-Mannschaft und eine riesen Engineering-Mannschaft da im Prinzip draufgegangen, haben solche Dokumente über Wochen lang irgendwo zerpflückt, ne? Um dann eben auch in den Requirements-Engineering-Systemen zu schauen, wo haben wir schon mal vergleichbare Anforderungen gehabt, ne? Um dann am Ende des Tages da irgendwie einen Angebotspreis daraus abzuleiten. Und das haben wir, lange vor diesem ganzen AI-Hype tatsächlich damals eben auch schon mit KI sozusagen unterstützt gemacht. Und das hat riesige Produktivitätsgewinne im Sales-Prozess sozusagen dann nach sich gezogen, weil du innerhalb von kürzester Zeit im Prinzip dann Requirements miteinander abgleichen konntest und halt einfach in dieser ganzen Pre-Sales-Phase signifikant schneller geworden bist. Wir haben damals Tausende von Stunden sozusagen in dieses Requirements Engineering gepackt und danach waren es halt deutlich, deutlich weniger. Ich weiß nicht mehr, wie viel Prozent, das ist jetzt schon ein bisschen zu lange her. Aber das waren so die ersten Experimente, die wir wahrscheinlich schon so vor 8, 9 Jahren oder sowas damals damit gemacht haben. Und heute bei der BA ist natürlich AI auch ein absolutes Schlüsselthema.
Mega cool. Also gerade das Thema ist ja immer wieder jetzt gekommen, also gerade mit GenAI auch. Und gibt ja gerade auch so ein ähnliches Projekt bei der Bundesregierung, ne, zum Thema Abgleich von, also gerade bei Bauthemen, ne, Infrastrukturthemen. Also da kommt es jetzt eigentlich genauso wieder hoch. Railigent sagt mir auch noch was.
Ja.
Da erinnere ich mich gerade noch dran. War ja auch so ein Thema, ne, was man hatte.
Genau. Da haben wir KI genutzt sozusagen, um Predictive Maintenance-Themen voranzutreiben. Ja. Weil du musst halt wissen, also das klassische Geschäft einer Siemens, also sozusagen Zugbau, Zugverkauf, also die, sozusagen dieses Heavy Business hat relativ geringe EBIT-Margen einfach. Und im Customer Service war natürlich da deutlich mehr irgendwie rauszuholen. Und über solche Technologien konntest du dich dann natürlich nochmal ganz anders optimieren auch.
Super cool, super cool. Ja, und wie kam dann, also gut, du wolltest nicht zum Detail darüber reden, aber so das, oder vielleicht nochmal andersrum gefragt, so was ist jetzt, also jetzt, wo ich selber auch mit Behörden und mit Großunternehmen arbeite, ist der gefühlte Gap eigentlich viel kleiner, als ich früher mal dachte. Kannst du das bestätigen oder ist es schon ein deutlicher Unterschied?
Es ist anders, aber es ist nicht komplett anders.
Ja. Ja,
also wenn du von außen irgendwie oftmals drauf guckst, hast du ja schon den Eindruck, so Behörde, alles irgendwie super verstaubt und die machen noch alles auf Papier und wenn es gut läuft, dann vielleicht in Excel oder sowas. Ne? Und IT wird da eher klein geschrieben, das kann ich überhaupt nicht bestätigen, sondern ich glaube, wir haben als BA da den klaren Anspruch, auch modernste Behörde in ganz Europa zu werden. Wir schreiben IT sehr, sehr groß. Wir haben auch eine Vorstandsvorsitzende, mit der Andrea Nahles die Digitalisierung und Automatisierung irgendwie komplett aufgesogen hat und sagt, das ist unser Top-Thema, es gibt nichts anderes. Ja. Natürlich gibt es schon auch ein paar andere Dinge, aber das ist schon etwas, was uns wirklich massiv umhertreibt und was wir eben auch aus dem Vorstand heraus wirklich bis in die Haarspitze irgendwo vorantreiben. Sicherlich mag es andere Institutionen im öffentlichen Sektor geben, die da nicht ganz so progressiv unterwegs sind, aber ich glaube, in den letzten Jahren ist da wirklich im Public-Sektor eine ganze Menge passiert. Ne? Sind wir technologisch an manchen Stellen im Vergleich zur Privatwirtschaft noch rückschrittig? Ich würde sagen, es kommt immer darauf an, mit wem du dich da vergleichst. Ne? Natürlich gibt es kleinere Unternehmen, mittelständische Unternehmen, Start-ups, die da völlig anders unterwegs sind. Da sind dann schon wirklich große, große Gaps. Wenn ich das jetzt vergleichen würde mit den großen Konzernen in Deutschland oder in Europa, würde ich sagen, ist das Gap gar nicht so riesig.
Gerade auch regulierte Industrien, Banken, Versicherungen, ja, oder auch im Pharma-Healthcare-Bereich. Was ich immer wieder spannend finde, ist ja so die Verwendung von IT. Ne? Ich will jetzt gar nicht so diesen Souveränitätsdiskussionen abdriften, aber wie flexibel seid ihr da oder wie löst du dieses Thema mit mal schnell was ausprobieren versus wirklich Systeme skalieren, gerade Richtung Cloud-Provider?
Also ich glaube, wir sind da schon sehr, sehr progressiv unterwegs. Natürlich unterliegen wir einer vielfältigen Regulatorik, ne? Insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir in den allermeisten Geschäftsprozessen, die wir ja hier haben, auch Sozialdaten verarbeiten und Sozialdaten unterliegen regulatorisch nochmal einem ganz besonderen Schutz, ohne da jetzt im Detail drauf eingehen zu wollen. Und es machte das Leben natürlich schon schwer, da eben moderne Technologien einzusetzen. Und dennoch, glaube ich, haben wir in den letzten Jahren da wirklich ganz kreative Wege gefunden, das hinzubekommen. Also wir haben heute Verträge mit allen großen Hyperscalern. Wir sind mitten in dieser Cloud-Transformation. Wir nutzen neue SaaS-Produkte an allen Ecken und Enden. Also ich glaube, wir stecken da irgendwie mittendrin. Und dieses schnell irgendwie Dinge vorantreiben versus statische, schwierige, komplexe Prozesse, gerade im Beschaffungswesen, haben wir für uns an vielen Stellen dadurch reguliert oder geregelt, dass wir sagen, wir setzen auf strategische Partnerschaften, wir setzen auf große Framework Agreements. Mhm. Ja. die dann sozusagen durch den gesamten Vergabeprozess zu bringen, ist auch ultra kompliziert und langwierig, aber dann hast du so einen Rahmenvertrag irgendwie einmal in place. Mhm. Ja? Und dann kannst du dich 2, 3, 4, 5 Jahre, je nachdem, wie lange sowas dann eben läuft, relativ flexibel und eben auch recht schnell sozusagen aus diesen Konstrukten dann bedienen. Und das bringt uns natürlich eine unglaubliche Geschwindigkeit dann auch in der Umsetzung.
Ja? Das ist auch bei Konzernen gar nicht so viel anders. Also ab einem gewissen Volumen, okay, das macht Sinn. Schau mal, was habe ich denn noch, wie viele coole Sachen hier auf meinem Zettel? Ja, genau, also jetzt haben wir schon ein bisschen über die Potenziale geredet. Ich meine, ihr habt ja viel mit Text zu tun, mit unstrukturierten Daten. Mhm. Ist da jetzt gerade GenAI für dich nochmal so ein besonderer Hub gewesen? Oder sagst du, ja gut, das ist jetzt eigentlich nur eine andere Facette von KI?
Ich würde sagen, es eröffnet uns schon nochmal gänzlich neue Möglichkeiten. Ne? Mhm. Wobei jetzt der Fokus nicht ausschließlich auf GenAI ist, aber KI im Allgemeinen bringt uns in den Geschäftsprozessen natürlich schon eine Menge Optimierungsmöglichkeiten. Jetzt hast du gerade von unstrukturierten Daten geredet. Wir haben natürlich jede Menge unterschiedliche Dienstleistungen, die wir als BA irgendwie anbieten, aber unser Brot- und Buttergeschäft ist es ja immer noch, Leistung zu gewähren, ob es jetzt Arbeitslosengeld ist, ob es Kindergeld ist, ob es Grundsicherung, Bürgergeld, wie auch immer man das jetzt nennt, ist. Also ein ganz, ganz großer Teil unseres Kerngeschäfts ist es tatsächlich, ja, Leistungen auszuzahlen. Und wenn du dir da mal High-Level sozusagen den Prozess anschaust, dann läuft der ja nach einer gewissen Struktur ab. Ne? Mhm. Du als Bürger oder als Bürgerin, du stellst halt einen Antrag. Das heißt, du musst bestimmte Daten bereitstellen, du musst bestimmte Nachweise sozusagen erbringen, auf dessen Basis dann eben auch diese Eingaben geprüft werden können. Dann läuft eine gewisse Prüfroutine irgendwo durch. Am Ende kommt dann raus, entweder bist du anspruchsberechtigt oder du bist nicht anspruchsberechtigt für die Leistung, die du da beantragt hast. Dann wird die Höhe der Leistung sozusagen berechnet. Und dann am Ende des Tages kommt hinten ein Bescheid raus, wo du sozusagen als Bürger dann darüber informiert bist, wie das Ergebnis ist, und dann wird ausgezahlt. Ja. Also es ist ein relativ straightforward Prozess. Ja. Natürlich liegt die Komplexität da oftmals noch viel, viel tiefer drin und es gibt etliche Abzweigungen, aber das ist erstmal so der Prozess. Und wenn du dir den anschaust, dann wirst du feststellen, dass in nahezu jedem einzelnen Prozessschritt eben signifikante Automatisierungspotenziale drinstecken, eben unter Zuhilfenahme von künstlicher Intelligenz.
Ist ja mehr oder weniger ja regelbasiert, ne? Also, oder es gibt zumindest Regeln.
It depends, hätte ich jetzt gesagt. Also es ist viel regelbasiert. Das, was gerade das Sozialgesetzbuch unglaublich kompliziert macht, ist aber sozusagen der sogenannte Ermessensentscheid. In manchen Leistungen nicht. Also Kindergeld ist jetzt 100% regelbasiert. Entweder kriegst du es oder du kriegst es nicht. Da sind die Voraussetzungen ziemlich klar. Ja, im SGB II, also in der Grundsicherung, ist sehr, sehr viel sozusagen über Ermessen, was dann letzten Endes da ausgezahlt wird oder was auch nicht. Und wenn du dir diesen Prozess anguckst, wenn wir mal jetzt vorne anfangen, ja, du lädst halt irgendwie Daten bei uns ins Online-Portal hoch und schickst noch irgendwie ein paar Nachweise als PDF oder JPEG oder was auch immer, dann können wir halt KI sehr, sehr gut nutzen, um unstrukturierte Daten aus Bildern, PDFen, was auch immer zu extrahieren und in strukturierte Daten umzuwandeln. Wir nutzen KI aber auch, um die Echtheit bestimmter Dinge, die du da hochlädst, nachzuvollziehen. Zum Beispiel, wenn du für deine Kinder, wenn sie mal irgendwann dann zur Uni gehen, Kindergeld weiter beantragen willst, musst du eine Studienbescheinigung hochladen. Da gibt es in Deutschland irgendwie 450 unterschiedliche von, weil jede Uni sich da irgendwie ein eigenes Format ausgedacht hat. Und wir prüfen diese Studienbescheinigungen, diese Zertifikate dann auf Echtheit über KI, um eben am Ende des Tages dann unsere Kollegen und Kolleginnen in der Sachbearbeitung bestmöglichst zu entlasten. Ne? Und so geht das Ganze dann im Prinzip weiter. Ne? Du kannst halt sozusagen Prüfroutinen auch ein Stück weit automatisieren. Du kannst über KI sozusagen dann auch aus anderen Systemen Informationen damit dran flanschen. Du kannst damit den gesamten Entscheidungsprozess, soll ich hinterher jetzt was bewilligen oder nicht bewilligen, bestmöglichst unterstützen, sodass unsere Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen in der Leistungsgewährung da nicht ewig und 3 Tage sich in den elektronischen Akten irgendwie Dinge zusammensuchen müssen. Und du kannst hinten raus...
Das macht
raus
ja auch niemand gerne, ne? Also es ist ja immer so diese Angst, dass KI dann so diese Jobs ersetzt, aber im Grunde wollen die Leute ja, also auch der noch so, ich sage jetzt mal ein bisschen despektierlich, noch so verstaubte Sachbearbeiter, der geht ja nicht in die Arbeit, dass er die ganze Zeit nur Daten wühlt. Das macht ja niemand gerne, sondern die wollen ja auch am Ende irgendwie ein Ergebnis erzielen oder eine Leistung.
Ja, durchaus.
Wie ist das bei euch? Also
ja, du sprichst da natürlich jetzt ein wichtiges Thema an, ne? Weil natürlich generierst du durch solche Technologien gewisse Effizienzgewinne in den jeweiligen Prozessen. Und die sind ehrlicherweise ja auch dringend notwendig bei uns. Gar nicht, weil wir den Anspruch haben, Mitarbeitende abzubauen, um Gottes Willen. Also es wäre ja irgendwie auch absurd, wenn wir uns unsere eigenen Kunden jetzt schaffen wollen. Sondern weil wir ein unglaubliches Demografieproblem haben.
Das kann auch nicht jeder sagen.
Ja, aber also das ist wirklich nicht der Anspruch dahinter, sondern wir haben ein wahnsinniges internes Demografieproblem. Mhm. Wir haben halt eine relativ hohe Altersstruktur und so in den nächsten 5-6 Jahren werden uns 30-35% der Mannschaft, und wir sind derzeit 113.000 Mitarbeitende, die werden uns halt einfach verlassen, weil die in die Rente gehen.
Krass.
Mhm. Und der Arbeitsmarkt, der gibt es auch gar nicht her, dass du diese Vielzahl an Menschen sozusagen wieder rekrutieren kannst. Und das viel noch größere Problem ist das ganze Know-how, was da geht.
Ja, genau.
Auch das kriegst du nur sehr schwer irgendwie konserviert und wieder aufgebaut. Das heißt, wir müssen automatisieren, wir müssen digitalisieren. Und wir haben uns in dem Kontext dem sogenannten Human-Friendly-Automation-Ansatz verschrieben. Das heißt also, wir haben sogar eine Dienstvereinbarung, in der drin steht, infolge von Digitalisierung und Automatisierung verliert hier niemand seinen Arbeitsplatz. Ja? Gleichwohl verändern sich natürlich Tätigkeiten, durchaus auch signifikant. Und damit kriegt IT nochmal eine ganz andere Aufgabe, weil es geht nicht nur darum, sozusagen Technologie funktionsfähig und performant bereitzustellen, sondern es geht vor allem auch darum, Leute zu enablen, Leute zu qualifizieren, Leute weiterzubilden, für andere Tätigkeiten sozusagen dann vorzubereiten und in diesem gesamten Prozess eben auch bestmöglichst mitzunehmen und mitwachsen zu lassen. Und das ist das, was wir sozusagen unter Human-Friendly Automation am Ende des Tages verstehen.
Super. Also ich glaube, das ist echt Gold wert, was du da sagst, weil ich hatte erst gestern wieder mit einem Kunden gesprochen, wo der Betriebsrat sich zum Beispiel total querstellt, wo ich andere Unternehmen habe, wo die Betriebsräte total dahinter stehen, weil sie sagen, also wir werden eigentlich ein Problem kriegen durch diese natürliche Fluktuation der Mitarbeiter. Deutsche Bahn zum Beispiel, habe ich gehört, schon bis zu 50% der Mitarbeiter, die in Rente gehen die nächsten 5 bis 7 Jahre. Und ist ja nicht so, als ob der alles gerade perfekt wäre, so ungefähr. Mhm. Ne? Also was aber nicht an den Menschen liegt, sondern ja eher an der Infrastruktur und so weiter. Aber just saying that, ist also eher so das Thema Mental Health zum Beispiel. Ja? Also wer soll denn diese Arbeit dann noch machen? Und vor allen Dingen, was ist denn schön daran, eben sich in irgendwelchen Ordnern was zurechtzusuchen, so nach dem Motto. Ja? Oder immer dauernd irgendwo nachzutelefonieren. Oder auch das Thema Wissen. Ne? Viele Sachen sind ja gar nicht dokumentiert, weil sie halt implizites Wissen sind. Also das hat man halt schon so immer so gemacht. Und selbst wenn man die Kollegen im Offboarding interviewen würde, erzähl doch mal deinen Arbeitsprozess, damit die Kollegen es nachvollziehen können, wird es vielleicht gar nicht so artikuliert, weil derjenige, ja, für den einfach ganz normal ist, es schon immer so getan zu haben. Also habt ihr da irgendwie Ansätze, auch vielleicht mit KI? Kann ich mit so einer KI reden und die fragt mich dann über meinen Job? Oder was sind da deine, was macht ihr da schon was in die Richtung?
Also was wir schon machen, ist, wir haben ein System jetzt auch jüngst geschaffen, das nennt sich Berufeboard. Und das nutzen wir in 2 Dimensionen, zumindest perspektivisch auch in 2 Dimensionen. Das soll zum einen unseren Kollegen und Kolleginnen, die in der Berufsberatung und in der Vermittlung unterwegs sind, unterstützen, sich auf solche Beratungs- und Vermittlungsgespräche bestmöglichst vorzubereiten, indem sozusagen der Bot dann die Rolle eines Kunden einnimmt und du kannst dann an der Stelle genau solche Gespräche halt einfach trainieren. Ja? Und du kannst auch schauen, ne, wie sozusagen tricky soll der Kunde denn jetzt am Ende des Tages sein? Ne? Wie hoch soll quasi das Level sein, was ich da nehmen will? Wir nutzen die gleiche Technologie und die gleichen Daten, die dahinter stecken, aber auch, um Berufsinformationen an unsere Kunden und Kundinnen zu geben. Das heißt also, sehr wahrscheinlich im nächsten Jahr werden wir das dann aufsetzen, wirst du auf www.arbeitsagentur.de dann eben einen intelligenten Chatbot haben, wo du dich als Kunde eben auch zu bestimmten Berufsfeldern einfach informieren kannst und damit hoffentlich dann in solche Beratungs- und Vermittlungsgespräche schon mal ein bisschen vorinformiert gehen kannst einfach. Ja, und dann können wir halt einfach solche Dinge auch deutlich zielgerichteter miteinander diskutieren.
Ja. Das ist super cool. Ja. Und dann gibt es noch Parkierer und Adest, habe ich gesehen. Was ist das? Kannst du das?
Ja klar, also das sind, du nennst jetzt 2 von derzeit ganz, ganz vielen AI-Initiativen, die wir so vorantreiben. Bakira ist sozusagen das hausinterne ChatGPT, wenn man das so sagen möchte. Wir haben auch bewusst, du hast vorhin Souveränität angesprochen, uns entschieden, da mit einem deutschen KI-Startup zusammenzuarbeiten, nämlich mit der Firma Aleph Alpha. Mhm. Wir nutzen zwar nicht die Large Language Modelle von denen, aber wir nutzen den Technology Stack von denen und haben also in den letzten Monaten zusammen mit der Aleph Alpha hier sozusagen eine interne KI aufgebaut, die wir auf einer deutschen Cloud-Umgebung laufen haben, bei einem deutschen Cloud-Provider. Und die wir mit ganz, ganz viel internem Wissen füttern, ob es jetzt Arbeitsanweisungen sind, ob es die ganzen vielen Informationen sind, die bei uns im Intranet an den unterschiedlichsten Stellen, in den unterschiedlichsten Dokumenten sozusagen vorhanden sind. Und du kannst halt mit dieser KI dann sozusagen BA-internes Wissen abgreifen. Wenn ich jetzt wissen will, hey, wie sieht denn das Organigramm der IT aus? Oder welche Weisungen sind für mich da in der Sachbearbeitung jetzt eigentlich gerade gültig? Oder welche Regelungen gibt es eigentlich im Umgang mit Diensttelefon? Weiß der Geier nicht was, ja? Also all diese Informationen, die kannst du sozusagen dann mit Bakira austauschen und kriegst da die spannenden Antworten dazu.
Da seid ihr schon weiter wie viele privatwirtschaftliche Unternehmen, was ich so weiß. Ne? Die haben zwar so ein Firmen-GPT wahrscheinlich, aber das ist eben noch nicht unbedingt verknüpft mit dem firmeninternen Wissen. Ne? Und da fängt es dann schon an. Kannst du kurz sagen, wie das technisch gelöst ist? Habt ihr da irgendwie einen Wissensgraph dahinter? Oder wie habt ihr, weil das ist ja dann... Also auch die KI ist ja dann oft nur so gut wie die Daten, die dahinter stehen. Und selbst wenn die Daten da sind, sind ja die Metadaten oft so ein bisschen das Thema.
Also das ist in der Tat auch ein Punkt. Ne? Das muss man schon an der Stelle der Fairness halber sagen. Ne? Also wir nutzen auf der einen Seite große Open-Source-basierte Large-Language-Modelle. Mhm. Die haben natürlich keinerlei BA-Wissen irgendwo im Bauch. Und wir zapfen dann über so Knowledge-Graphen im Prinzip jetzt verschiedenste Quellen an, sei es unser BA-internes Intranet, sei es gewisse SharePoint-Ablagen, wo dann irgendwelche Weisungen, Dokumentationen, was auch immer drauf liegen. Und wir erweitern das sozusagen sukzessive, weil wir eben das, was wir da an Wissen reinpumpen, logischerweise auch vorher qualitätssichern wollen. Weil das ist Garbage-In, Garbage-Out-Prinzip, hast du ja selber gerade gesagt. Ne? Und wir stellen schon fest, und das ist total spannend, dass gewisse Informationen halt dann möglicherweise gar nicht so konsistent sind, wie man denkt.
Ja? Oder veraltet.
Oder veraltet. Oder vielleicht gibt es auch Arbeitsanweisungen, die sich gegenseitig widersprechen. Ja. Oder wir stellen dann fest, also die BA ist ja König oder Königin da drin, Abkürzungen für die unterschiedlichsten Begrifflichkeiten zu nutzen. Zeitweise haben wir aber auch dieselbe Abkürzung für unterschiedliche Definitionen, kann eine KI dann auch nicht so richtig auseinanderhalten. Also wir strugglen da schon an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen, aber ich glaube, da ist in den letzten 12 Monaten schon echt was passiert. Ne? ADEST, was du genannt hast, völlig anderes Themenfeld. Da geht es tatsächlich darum, Kundenprozesse zu optimieren. Neben den ganzen Leistungsgewährungsthemen, die ich gerade genannt habe, betreiben wir auch Deutschlands größte Jobbörse. Ja? Mhm. Das heißt also, wir haben einen sehr, sehr großen Service auch, der sich mit den verschiedensten Arbeitgeberinnen in Deutschland eben beschäftigt. Und die Arbeitgeber können uns im Prinzip ihre Stellen halt zusenden. Und wir kümmern uns darum, dass die dann am Ende des Tages in der Jobbörse landen. Und wir wollten das... gerade jetzt für den Mittelstand oder auch für Kleinunternehmen, die sowas nutzen, die machen das halt nicht irgendwie, indem sie dann Stellen aus ihren HR-Systemen oder Recruiting-Systemen über eine Schnittstelle zu uns bringen, sondern die schicken uns tatsächlich dann halt die Informationen zu und dann sagt halt der Bäcker, hey, ich brauche jetzt hier halt 2 Fachangestellte und schick dir eine E-Mail und mit da sind die wesentlichen Informationen drin oder eine PDF angehängt oder was auch immer. Und über ADEST sind wir eben in der Lage, aus diesen dann unstrukturierten Informationen, KI-basiert, sozusagen ein Stellengesuch bei uns automatisiert in die Systeme zu bringen. Cool. Vorher haben das halt Mitarbeitende tatsächlich manuell gemacht. Die haben die E-Mail gekriegt oder die Informationen, haben sich die relevanten Infos dann da mühselig rausgesucht und so eine Stellenanzeige dann manuell angelegt. Jetzt läuft es eben KI-basiert. Der Mitarbeitende guckt nochmal hinterher drüber, macht vielleicht nochmal 2, 3 Korrekturen, wo die KI auch daneben gelegen hat. Sowas passiert natürlich. Aber unterm Strich eine signifikante Zeitersparnis in dem Prozess. Ne?
Cool. Ja, spannend, spannend. Ja, was sind da noch so Ideen oder wie, wo willst du noch hin? Also du bist ja da auch sehr engagiert und ambitioniert. Ja.
Ich will dir mal 3 Themen nennen, an denen wir da gerade eben auch intensiv arbeiten. Eins in Richtung Kundenorientierung auch. Also wir arbeiten gerade sehr, sehr stark daran, eben auch Bescheide zukünftig KI-basiert zu erstellen. Wir haben heute ein veraltetes, doch das muss man so sagen, Vorlagensystem, ja, wo wir Tausende von unterschiedlichen Bescheidvorlagen sozusagen drin haben. Also wirklich sehr, sehr stark irgendwie ein Prozess, der dann auch zu Fuß läuft, ja. Und uns schwebt vor. Sagen,
müssen die so unterschiedlich sein wegen irgendwelchen Föderalismus, Regulatorik, irgendwas, Geschichten? Oder nein, ist es einfach
halt
so gewachsen?
Wir haben halt einfach auf der einen Seite eine Vielzahl an unterschiedlichen Dienstleistungen. Mhm. Und für jede Dienstleistung gibt es verschiedenste Bescheide. Ne? Für du bekommst Geld, du bekommst doch kein Geld, Widerspruch, was weiß ich nicht alles. Ja? Also da gibt es halt unterschiedlichste Varianten. Das rechtfertigt aber noch nicht Tausende davon, sondern dieses Vorlagensystem, kann man so sagen, war der erste Citizen Development Approach, den die BA mal vor vielen, vielen Jahren eingeführt hat. Mhm. Und wir haben damit quasi jeder Dienststelle, jeder Liegenschaft raus, und davon haben wir 1600 Stück, die Freiheit gegeben, ihr eigenes Zeug da drin anzulegen. Und dadurch ist halt historisch da eine gewisse Diversität sozusagen einfach gewachsen. Ja? Jetzt müssen wir das aber auf jeden Fall ablösen. Und die Idee ist eben dort auch zukünftig über generative KI sozusagen Bescheide zu erstellen oder generieren zu lassen und die dann gleichzeitig aber eben auch noch in eine einfache Sprache übersetzen zu können. Mhm. Ne? Weil so ein Behördendeutsch ist halt jetzt schon, unterliegt einer gewissen Komplexität, sagen wir mal so, versteht nicht jeder auf Anhieb. Trotzdem brauchst du es, damit du einen rechtssicheren Bescheid hast. Mhm. Ne? Wenn du das ganze Ding aber dann sozusagen auf Knopfdruck auch nochmal in einfacher Sprache daneben legen kannst, wäre das natürlich sensationell. Das machen wir sozusagen an der Kundenseite, gerade KI-basiert. Dann arbeiten wir im Moment sehr, sehr intensiv daran, bei uns im Service Center KI einzusetzen an zwei Stellen. Wir sind mitten dabei, so einen Voicebot auszurollen, um halt einfach auch die Kollegen und Kolleginnen, die bei uns an der Hotline sitzen, zu entlasten. Und auch um dir als Bürger und Bürgerin 24/7 da Rede und Antwort stehen zu können. Wir bekommen unglaublich viele schriftliche Anfragen über www.arbeitsagentur.de, über die Postfachnachrichten, die du da hast, oder auch eben direkt per E-Mail.
Da kannst du mal sagen, was heißt das so in Zahlen?
Also wir reden von ungefähr 200.000 Telefonanrufen pro Tag. Wir reden von Millionen von E-Mails und Postfachnachrichten pro Monat.
Ja. Krass. Ja, ich glaube, das ist halt auch vielen gar nicht so bewusst, ne? Bei so 80 Millionen Umarer, ein bisschen mehr Bürgern, was da dann am Ende halt zusammenkommt. Ja.
So. Und auch das wird heute alles von Mitarbeitenden händisch beantwortet. Und auch hier stehen wir sozusagen kurz vorm Rollout eines Systems, was dir dann diese Anfragen aufnimmt, was KI-basiert sozusagen Informationen zusammenträgt und dann einen Antwortvorschlag formuliert. Mhm. Und du als Mitarbeitender kriegst diesen Antwortvorschlag, guckst nochmal drüber, sagst, ja, passt, genau. Haken dran, raus damit. Ne? Human in the Loop ist uns schon immer noch sehr, sehr wichtig an der Stelle. Wir wollen, dass Menschen die Entscheidungen treffen, nicht die Maschine. Aber wir wollen natürlich, dass der Mensch in diesem Entscheidungsprozess bestmöglichst unterstützt ist. Letztes Beispiel, was ich dir bringen möchte, geht dann jetzt eher sozusagen in die IT nach intern rein. Natürlich nutzen wir im Moment auch sehr, sehr stark KI-basierte Tools, um eben Software-Development dann eben auch AI-based sozusagen zu machen. Da muss man der Fairness halber sagen, sind die Erwartungshaltungen und die Euphorie jetzt ein bisschen gedämpft. Mhm. Das, was dir die großen Unternehmen da an Productivity versprechen, würde ich jetzt erstmal so nicht unterschreiben können. Mhm. Du wirst besser, du wirst auch schneller, alles gut. Aber es ist halt nicht dieser Riesenhub, der dir da sozusagen dann am Ende des Tages auch versprochen wird.
Genau. Das sind jetzt so Vibe-Coding-mäßig meinst du jetzt zum Beispiel?
Das sind jetzt mal so drei Handlungsfelder. In Summe haben wir im Moment, ich glaube, so 40 oder 45 Initiativen parallel laufen. Mhm. Ich habe ausgegeben, dass wir 100 AI-Use-Cases bis 26 umgesetzt haben wollen. Und wir sind, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, das auch hinzukriegen.
Mega nice, mega nice. Was ist so dein, was ist dein Lieblingsthema? Was für, also was gibt es da irgendwie so ein Lieblings-Use-Case oder?
Nee, du, ehrlicherweise nicht. Ne? Also ich kann mich eigentlich für alles begeistern, was technologiebasiert dazu hilft, irgendwie einen wirklichen Hub in der Organisation zu schaffen oder noch besser für die Millionen von Bürger und Bürgerinnen da draußen einen echten Mehrwert liefert. Und da habe ich jetzt nichts, wo ich sage, da bin ich besonders verschossen oder verliebt drin, sondern das ist eine Vielzahl an Themen und einige davon habe ich gerade genannt, die da wirklich echt cool sind. Und man muss auch sagen, wenn wir jetzt das Gespräch irgendwie in 4 Wochen führen würden, dann wären es wahrscheinlich völlig andere Themen, über die wir diskutieren, weil wir da im Moment echt mit einer sehr, sehr hohen Schlagzahl einfach unterwegs sind und die Dinge halt versuchen, echte, ich will nicht sagen im Wochentakt, aber schon im Monatstakt irgendwie rauszuhauen. Ne?
Kannst du sagen, wie viele Leute arbeiten an KI-Themen bei dir, so wenn man alles was kreucht und.
Schwierig. Also wir haben ein dediziertes Team für Business Intelligence und AI, das sind vielleicht so 100, 150 Leute oder sowas. Mhm. Dann haben wir aber natürlich auch immer wieder externe Unterstützung. Wir haben ja große Rahmenverträge mit externen Softwaredienstleistern, mit externen IT-Dienstleistern, die uns bei sowas auch unterstützen. KI kommt aber auch mehr und mehr eigentlich in alle Produktteams, in alle Entwicklungsteams rein. Also da jetzt eine exakte Zahl zu sagen, tue ich mich wirklicherweise echt mit schwer. Wir haben intern im Moment 2.500 Mitarbeitende in der IT, externe Dienstleister ungefähr nochmal so viele, draußen in der Fläche vielleicht auch nochmal 800, 900 ITler sitzen. Mhm. Und viele davon beschäftigen sich zumindest teilweise mit KI-Themen, wenn sicherlich auch nicht sozusagen den ganzen lieben langen Tag lang. Und es nimmt signifikant zu, das auf jeden Fall.
Die Grenzen verschwimmen ja auch. Ne? Also was jetzt wirklich AI dann ist und was es nicht ist. Und wie du schon sagst, so wie jeder das Internet benutzt, ich meine, wie ist da deine Sicht, bevor ich das jetzt so in den Mund lege? Also siehst du, dass das AI irgendwann so Standard sein wird, auch für die normalen Fachbereiche, sage ich mal, wie heute das ist, E-Mails zu schreiben und Excel zu benutzen hier und da? Oder siehst du das schon noch so als IT-Core-Thema, was bereitgestellt wird, eher sozusagen von deiner Truppe?
Nee, also ich glaube, wir werden schon noch ein paar Tage brauchen, bis wir genau an so einen Punkt kommen, wie du den jetzt gerade genannt hast. Aber ich glaube, KI-Technologie hat da schon das Potenzial, eben sich tief in den Arbeitsalltag eines jeden Mitarbeitenden potenzieller Natur zu integrieren. Ja? Dafür müssen wir sicherlich noch qualitative Hübe entsprechender Natur holen. Großes Thema bei uns ist halt immer auch die Rechtssicherheit von gewissen Aussagen. Und jetzt weißt du selber, zweimal derselbe Prompt in ChatGPT, zweimal eine unterschiedliche Antwort. Also da gibt es schon, glaube ich, auch technisch noch ein paar Dinge irgendwie zu lösen. Aber das Potenzial, dass das eben ganz fester Bestandteil des Arbeitsalltags wird, das ist definitiv mal gegeben.
Und wobei spannend ist, wenn man manchmal zwei Sachbearbeiter den gleichen Prompt fragt, dann kriegt man vielleicht auch zwei Hypothesen, nicht das, unbedingt identische Antworten, oder?
Das mag durchaus so sein.
Ja. Weil ich finde halt, wir haben oft so, ich kenne es ja vom ganzen Automobilsektor, ne, wo wir auch viel machen, so diesen ultimativen Anspruch an diese Göttlichkeit der KI, ja. Und man weiß aber wenn Leute weniger betrunken Auto fahren, weil Autos, die autonom fahren, halt nicht saufen gehen, auf gut Deutsch, ja, dann gäbe es viel weniger Unfälle. Ne? Aber man hat trotzdem immer wieder diese ethische Frage, ja, wer soll überfahren werden im Edge-Case, die Oma oder die Kinder. Aber ich finde, oft driftet halt das dann so ab und wird dann natürlich auch durch die Medien irgendwie befeuert. Wie ist da so? Willst du dich dazu äußern? Oder?
Ja, also können wir schon drüber reden, kein Problem. Es ist ein Fakt. Ne? Also Menschen machen Fehler. Das ist nun mal so. Und bei 113.000 Mitarbeitenden, die wir bei der BA haben, wird es auch Kollegen und Kolleginnen geben, die hin und wieder da mal daneben greifen. Das gehört, also ist, glaube ich, ganz menschlich einfach. Ja? Und natürlich gibt es dann Prozesse im Sinne Wiederholungsausschluss, Verbesserung, ne? Kontinuierliches Verbesserungsmanagement, alles dabei. Wunderbar. In dem Moment, wo du über Technologie redest, ist aber irgendwie so ein völlig anderer Anspruch da.
Ist so, oder?
Technologie muss immer 100% richtig sein. Und das wird dir halt bei AI-Based Technology auch niemals gelingen. Und trotzdem darfst du den Anspruch haben, dass du da möglichst nah irgendwie rankommst.
Aber das, was du gerade so implizit sagst, ne? Also die Leute verstehen halt nicht, dass das auf Wahrscheinlichkeitstheorie basiert. Also die Mathe dahinter ist halt nicht deterministisch. Wenn man dann philosophisch wird wieder, dann weiß man, dass auch Determinismus ja mit Quanten und so weiter eigentlich auch bloß nicht gegeben ist. Aber anyways, will ich gar nicht so abdriften. Hast du da so ein bisschen Richtung agentische KI gedacht? Also seid ihr da schon am Schauen, dass vielleicht auch solche Entscheidungssysteme dann nicht nur auf Sprachmodellen basieren, sondern vielleicht auch auf so Entscheidungsmechanismen, die regelbasiert sind und man das irgendwo kombiniert an der Stelle? Oder?
Ja, klar. Also auch mit solchen Dingen beschäftigen wir uns schon. Ne? Da stehen wir zugegebenermaßen noch ein bisschen weiter am Anfang als jetzt bei den anderen Use Cases, die ich gerade genannt habe. Aber wir sehen bei uns natürlich auch, was sozusagen die gesamte Softwarearchitektur angeht, da schon einen sehr klaren Trend, dass wir auch stärker in Richtung großer Softwareplattformen gehen. Ne? Mhm. Predominantly tatsächlich auch für interne Prozesse, also im HR-Umfeld zum Beispiel. Sind wir jetzt sehr, sehr stark auf SAP SuccessFactors und ServiceNow. ServiceNow bietet dir solche Inbuilt-Agentic-AI-Funktionalitäten, ja, wo du dann HR-Workflows sozusagen dialogbasiert im Hintergrund komplett durchlaufen lassen kannst. Das sind schon so Dinge, die wir jetzt auch vorantreiben wollen, aber wir sind noch nicht an dem Punkt, dass wir das tatsächlich produktiv im Einsatz haben.
Ne? Ja, sind ja viele noch nicht so und viele wird ja auch gepusht durch die Vendoren, was alles immer schon Plug-and-Play funktioniert und dann geht noch nicht mal die Demo gut, wie auch letztens bei OpenAI ja mal passiert. Ja. Wie wäre da so für dich so die Zukunft? Oder vielleicht nochmal gefragt, für den Anwender, was wäre da eigentlich so die beste Lösung? Also vom Interface her?
Du, ich glaube, wir werden perspektivisch komplett davon wegkommen, dass wir irgendwo eine UI haben, die du bedienen musst, sondern du wirst halt entweder dialogbasiert chatten oder du wirst mit sozusagen der UI reden und dann wird hoffentlich die Arbeit sozusagen im Hintergrund erledigt werden. Das ist übrigens nicht nur für den Anwender spannend, das ist vor allem auch für unsere Kunden und Kundinnen spannend, ja. Heute sind wir zwar, und da sind wir, glaube ich, auch weiter vorne als viele andere Behörden, an einem Punkt, wo du jede Dienstleistung online bei uns beantragen kannst. Aber du musst halt streng genommen schon noch so einen Antrag dann auch ausfüllen. Ne? Also wir haben zwar alles so Online-Antragsstrecken, du musst keine PDFs mehr runterladen und irgendwie hinterher wieder zusenden oder sowas. Aber am Ende des Tages bist du dann quasi in einer Online-Eingabemaske, wo die gleichen Felder alle sozusagen drin sind, die eben auch auf so einem Antragspapier drauf sind. Und das unterliegt ja, je nachdem, über was du redest, durchaus einer gewissen Komplexität. Ne? Um dir das mal greifbar zu machen, ne? So ein SGB-II-Antrag Grundsicherung, da reden wir inklusive aller Anlagen über 96 Seiten. Ne? Da merkst du halt einfach, das ist eine unglaubliche Komplexität, die dahinter steckt. Ja? Und da musst du dich durchwühlen als Bürger und als Bürgerin. Und da, glaube ich, können eben solche Technologien auch unglaublich helfen. Du gehst halt in den Dialog. Über den Dialog werden die relevanten Informationen abgefragt und ein Agent übernimmt im Hintergrund das Ausfüllen eines solchen Antrags. Ja? Also das wäre schon etwas, wo ich dann perspektivisch auch ganz gerne hin möchte.
Da sind wir natürlich schnell wieder beim Thema Datenschutz und Überwachung, aber eigentlich wäre doch eigentlich schon praktisch, wenn man mich dann kennt. Also wenn Google kennt mich ja besser als der Staat sozusagen. Mhm. Und das für mich zumindest schon mal vorbefüllt oder so. Ja? Oder ja. Wo ist da so die Grenze? Ich denke, das ist halt die ganze Zeit bei dem ganzen Thema Medizin. Wieso muss ich immer meine Röntgenbilder irgendwie, wenn ich jetzt einen neuen Zahnarzt habe, dann da wieder ausgedruckt irgendwo mitbringen? Also wo ist da für dich so, ja, welchen Weg geht man da? Klar, man will nicht wie in China, aber was wäre da so ein...
Ja, du sprichst da aus meiner Sicht ganz, ganz wichtiges Thema an. Ich habe es erst Anfang der Woche in Berlin auch im Rahmen der Sozialstaatskommission diskutiert. Wir haben schon den Ansatz, Alex, und auch die Erwartungshaltung, dass perspektivisch Daten wandern und nicht der Bürger. Mhm. vor dem Hintergrund müssen wir nicht nur die technischen, sondern auch die rechtlichen Grundlagen schaffen, die Daten, die heute existieren, auch nutzen zu können.
Ja.
Ja? Ganz, wenn wir über so einen Arbeitslosengeldantrag sprechen zum Beispiel, der ist nicht ganz so komplex wie im SGB II. Ganz, ganz viele Informationen, die dahinterlegt sind oder die dahinterlegt werden müssen, die existieren heute schon bei anderen Behörden, bei den Steuerbehörden. Du zahlst Sozialversicherungsbeiträge als Angestellter, daraus lässt sich auch relativ viel ableiten. Ne? Krankenversicherungsbeiträge, weiß der Geier nicht, was alles sind. Alles Informationen, die du heute an anderen öffentlichen Stellen sozusagen bereits hinterlegt hast.
Und auch schon preisgegeben habe und die Nutzung
Die sind da, ich kann sie aber nicht nutzen. Hm. Ja? Ich kann sie nicht deshalb nutzen, weil wir das technologisch nicht hinkriegen würden. Also irgendwie eine Schnittstelle zwischen uns und dem Finanzamt zu bauen, ist jetzt, glaube ich, technisch keine Raketenwissenschaft, ja. Sondern ich kann sie deshalb nicht nutzen, weil mir die Rechtsgrundlage fehlt, diese Daten überhaupt abrufen zu dürfen. Ja? Dahinter verbirgt sich dieses Thema der sogenannten Registermodernisierung. Ist ja auch ein großes und sehr, sehr wichtig diskutiertes Thema im Moment auch. Und darüber wollen wir eben den Rechtsrahmen schaffen, dass solche Daten zwischen den Behörden eben dann auch ausgetauscht werden dürfen. Natürlich musst du als Bürger dem zustimmen, da bin ich auch absolut dafür. Ja? Aber wir müssen ja erstmal überhaupt den Rahmen schaffen, dass das geht. Ja? Und das ist für mich eine elementare Grundvoraussetzung, wenn wir über Verwaltungsdigitalisierung im Allgemeinen sprechen.
Ja, und dann auch für die ganzen Automatisierungen und für die KIs und Agenten, die ja aus den Daten sich bedienen. Ich hatte letztens auch so einen Fall, da habe ich, weiß gar nicht, was das war, genau, da habe ich irgendwie, musste ich Sonderzuschläge bezahlen, weil ich irgendwas vom Bauamt zu spät hatte und die hatten aber die alte Adresse und der Nachsenderauftrag ging dann nicht für so behördliche Dokumente oder irgend sowas. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich war doch bei euch in der Gemeinde, in deinem Herrsching, wo ich wohne. Und da haben die gesagt, ja, nee, aber das ist ja dann der zweite Stock. Und sie waren ja im ersten Stock. Und ich, also das habe ich dann, das versteht man halt, also man, wenn man weiß, was die Prozesse sind, versteht man es schon, aber so als normaler Nutzer versteht man es halt nicht, vor allen Dingen, wenn es in so einem kleinen Örtchen irgendwie vonstatten geht. Ne? Ja. So. Was sagt die Uhr? Ich glaube, wir müssen langsam, du musst weiter. Wir haben eigentlich schon super viele spannende Sachen. Also schon mal vielen herzlichen Dank. Was sind denn so Themen, die, oder vielleicht, wenn du ein bisschen in die Zukunft schaust, ne? Back to the Future of AI, was findest du geil? Oder auch jetzt mal so als Pitch für Europa, für Deutschland, Nürnberg, ja, warum? Ja, was könnte da so unser Take sein, wo sich es lohnt, hier zu sein, außer dass es schön ist und sicher?
ich glaube, wenn wir über Technologie reden und wenn wir über Deutschland und Europa reden, dann wird es, glaube ich, einfach Zeit, dass wir das beginnen, wirklich ernst zu nehmen. Ne? Mhm. Wir diskutieren ja sehr, sehr viel, insbesondere in den letzten 2 Jahren über geopolitische Entwicklungen, über die Herausforderungen, die es da so gibt. Ne? Und der Ruf nach der sogenannten digitalen Souveränität, der wird ja ehrlicherweise immer lauter. Witzigerweise drehen wir uns dann aber alle um und schmeißen sozusagen das Geld den großen US-amerikanischen Konzernen dann trotzdem weiter.
Und posten unsere Kinderfotos auf Facebook.
Trotzdem weiter in den Hals. Ne? Ja, ja. So, und ich glaube, es muss jetzt mal wirklich so ein Ruck irgendwie durch die Gesellschaft gehen. Und wir müssen beginnen, uns zu committen, diesen Weg dann auch mal endlich zu gehen. Ja? Weil wir haben nach meinem Verständnis eine ganze Menge Player mittlerweile hier in Europa, die durchaus Potenzial haben. Die werden aber nur dann skalieren können, wenn sie auch wirklich Geschäft machen. Ja? Und es liegt aber an uns, am Ende des Tages zu entscheiden, ob wir mit denen zusammenarbeiten wollen oder eben auch nicht. Ja, und da, glaube ich, geht schon mein Petitum hin, zu sagen, Freunde, lass uns weniger über Souveränität reden und endlich anfangen, die Dinge dann auch in die Richtung zu lenken, dass es passiert.
Ja, also ich glaube, schöner kann so ein Abschluss nicht sein. Vielen Dank für deine Zeit. Du bist mega busy. Ja, also hier eine Stunde wirklich dir rauszuschneiden und diese ganzen Insights mal zu geben, wie eben so eine, ja, eine der größten Behörden da, was ihr alles schon macht, ist wirklich beeindruckend. Also nochmal herzlichen Dank und ja, ich glaube, das war ein riesen Mehrwert für unsere Hörer vom Podcast. Danke dir.
Ich danke dir. In diesem Sinne, macht's gut.